Ich kann nicht mehr. Diesen Gedanken kennen wir vermutlich leider alle. Aber wann ist es denn wirklich so? Dauerhaft? Burnout bei Müttern bleibt oft unerkannt, sowohl von den Betroffenen selbst als auch im Umfeld und sogar von Fachpersonen. Die Folgen von jahrelanger Erschöpfung sind oft gravierend für die Frauen und auch für das Familiensystem. Dr. Bärbel Rudolph, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. Sie zeigt darin, warum besonders Mütter Burnout gefährdet sind und wie wichtig es ist, die Belastung endlich sichtbar zu machen. Bärbel war lange als Oberärztin im stationären und teilstationären Bereich mit dem Schwerpunkt Depression und Burnout tätig. Heute hat sie eine eigene Praxis am Starnberger See mit Schwerpunkt Müttergesundheit. Sie ist selbst Mutter von 2 Kindern. Die Förderung der psychischen Gesundheit von Müttern und solchen, die es werden wollen, ist eines ihrer Herzensthemen, genauso wie die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Ein richtig gutes Match mit Mama-Fürsorge, würde ich sagen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute mit Bärbel über Burnout bei Müttern sprechen können.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Also ich habe es schon gesagt, wir kennen alle dieses Ich kann nicht mehr, diesen Gedanken. Aber das ist ja nicht, Gott sei Dank, nicht immer gleich ein Burnout, ja, weil wir auch so im Alltag immer mal wieder an unsere Grenzen kommen. Aber wenn wir jetzt heute darüber sprechen, müssen wir, glaube ich, einmal fragen, wie äußert sich denn ein Burnout bei Müttern wirklich?
Also dazu kann man sagen, dass es bei Burnout bei Müttern genauso wie bei anderen Burnout-Zuständen 3 sogenannte Hauptsymptome gibt. Und bei Müttern kommen aber dann noch 2 weitere wichtige Symptomkomplexe dazu. Diese 3 Hauptsymptome sind einmal so chronisches, wirklich anhaltendes Erschöpfungsgefühl. Viele Frauen beschreiben das so, mein Akku ist leer, die Batterien sind aus, ich bin leer, so wird das oft dargestellt. Dann das zweite hat einen bisschen spezifischen Begriff, das heißt Depersonalisation. Klingt kompliziert, heißt, dass Frauen in diesem Burnout-Zustand oder Mütter in diesem Burnout-Zustand sich oft reizbar, auch zynisch fühlen oder auch so auftreten und vor allem oft angeben, das Gefühl für sich selber verloren zu haben. Ja, also so, ich bin gar nicht mehr ich selbst, ich kenne mich so gar nicht, so wird es oft beschrieben. Das dritte ist das permanente Gefühl, nicht hinterherzukommen, ja, nicht genug Leistung zu bringen. Und zwar sowohl die tatsächlichen Aufgaben betreffend, das sind ja häufig Aufgabenmengen und Aufgabenfülle aus verschiedenen Lebensbereichen, aber auch die sogenannte Mental Load. Ich glaube, der Begriff ist mittlerweile ganz gut bekannt. Also die unsichtbaren inneren Aufgaben, die eben auch eine große Rolle spielen, gerade bei Müttern und viel Stress auslösen können. Das sind die 3 Hauptsymptome. Und was bei Müttern nach meiner klinischen Erfahrung eben oft dazukommt, sind noch 2 weitere Bereiche, die das auch eben zu einem spezifischen Thema werden lassen. Und zwar einmal psychosomatische Beschwerden, ja, die dann oft eben auch verkannt werden. Also das kann sein Herzrasen, Druck auf der Brust, Verdauungsstörung, Hautprobleme, dauernd Verspannung, dauernd Infekte. Ja? Also so der ganze Komplex an chronischen Stresssymptomen. Und das Weitere, was mir häufig in den Behandlungen begegnet, ist auch Störungen der Mutter-Kind-Interaktion. Ja, und das macht spezifisch, das macht es auch anders als andere Burnout-Zustände, dass eben auch die Beziehung zu den Kindern zunehmend gestört sein kann, gerade wenn das eigene Stresslevel irgendwann zu hoch wird. Ja, und in der Folge dann erst, also Burnout selber, um das vielleicht auch noch ganz klar am Anfang zu sagen, ist erstmal keine psychische Erkrankung, sondern ist ein sogenannter Risikozustand. Ja, und ich möchte mich eben sehr dafür einsetzen, den auch wirklich ernst zu nehmen, dass der auch im Gesundheitssystem ernst genommen wird, von Behandlern ernst genommen wird, weil da kann man einfach auch gut noch gegensteuern. Und wenn man aber lang genug wartet, kann man sozusagen sicher sein, dass aus diesem Risikozustand auch ernstzunehmende psychische oder auch körperliche Erkrankungen werden. Ja, wie zum Beispiel Bluthochdruck ist einfach ein Klassiker, der aus so einer langen Stressbelastung entstehen kann. Aber was die Psyche angeht, sind sehr häufig Angsterkrankungen und depressive Erkrankungen.
Ich nicke fleißig, weil ich nämlich, glaube ich, also jetzt im Rückblick, diesen Burnout-Zustand hätte erkennen, also jetzt würde ich ihn besser erkennen, oder wenn er erkannt worden wäre, wäre mir vielleicht ein bisschen was erspart geblieben, aber ja, kann man jetzt im Nachgang sich drüber ärgern, oder so wie wir sagen, wir reden drüber, dass es eben anderen Leuten anders geht.
Jetzt hat man ja Burnout meistens mit, ich glaube, so den 40, 50-jährigen Managern in großen Firmen in Verbindung gebracht. So war es viel, glaube ich, dann auch so in aller Munde. Das sind die Burnout-Gefährdeten. Und bei Müttern ist das ja noch total unterschätzt als Thema und Problem, oder?
Genau, als Thema und Problem, aber auch der Begriff wird da nicht so gern verwendet. Mir ist das selber, jetzt seit ich mich mit dem Thema beschäftige, schon häufig begegnet. Da gibt es in der Tat schon so eine Gender Bias, muss man sagen. Also wenn man sich mit männlichen Kollegen, also auch durchaus aus dem eigenen Fachbereich unterhält, geht man ganz schnell in so einen fachlichen Diskurs. Ja, darf man das so nennen? Muss man da jetzt nicht chronische Stressbelastung sagen oder Überlastung? Also man will diesem Phänomen schon gar keinen Namen geben, selbst in Fachkreisen, weil immer wieder dieser Berufsaspekt genannt wird. So ist es auch in den Diagnosekriterien, gerade in dem neueren Klassifikationssystem, auch vorgesehen. Aber ich setze mich dafür ein, zu sagen, naja, nur weil jemand Teilzeit arbeitet, was übrigens die Mehrheit aller Mütter in Deutschland tut, ist es ja nicht keine Arbeit. Ja, also das kann man ja nicht gleichsetzen und sagen, drum passt es nicht. Und die Fülle an Arbeitsbelastung entsteht eben bei Müttern typischerweise aus der Kombination. Ja, aus bezahlter Arbeit und unbezahlter Arbeit. Und würde man die Care-Arbeit auch als Arbeit deklarieren, hätte man die Diskussion hiermit schon beendet.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, wir arbeiten ja trotzdem. Ja, und, genau. Und zwar viel mehr Stunden und rund um die Uhr.
Also die Menge von der Arbeitslänge ist sozusagen häufig in der Tat einfach sehr hoch, vor allem die Regenerationszeiten fehlen in der Regel. Ja, und das macht dann auch irgendwann das als macht es zum Gesundheitsproblem.
Und wenn es jetzt noch nicht so mit dem Labeling schwierig ist oder so, aber wie häufig ist das?
Also das ist eben besonders schwierig zu beantworten. Du hast es auf den Punkt getroffen. Wenn man keinen etablierten Fachbegriff hat, wenn man auch kein etabliertes Diagnosesystem hat, kann man nicht ernst zu nehmen von Prävalenzen reden, von Häufigkeiten. Ja, dann würde man irgendwie so aus dem Bauch raus Zahlen nennen. Also drum Zahlen zu nennen, kann ich nicht und möchte ich auch nicht, aber ich kann vielleicht einmal das Muttergenesungswerk, das ist ja in Deutschland was Spezifisches, zitieren. Das sind die Mutter-Kind-Kuren. Also da gibt es durchaus Zahlen und da gibt es zum Beispiel Zahlen, die sagen, es sind also mehrere Millionen Mütter, die als kurbedürftig eingestuft werden und trendsteigend. Das sieht man dann unter anderem an den Anmeldezahlen und vor allem auch an den Dauern, wie lange es dauert, überhaupt so einen Kurplatz zu kriegen. Das ist mittlerweile über ein Jahr. Und die Indikationen sind dann aber auf Psyche oder Muskel-Skeletalsystem. Ja? Also da kann man so ein bisschen Zahlen nennen. Das waren 2008 zum Beispiel ungefähr 2 Millionen Mütter, ja, die da so eingeordnet wurden. Wohlgemerkt auch die, wo es dann ernst genommen wurde und angemeldet wurden. Ich würde jetzt so aus der Klinik und auch aus meinem persönlichen Umfeld sagen, das ist, denke ich, die Mehrheit der berufstätigen Mütter betrifft. Übrigens auch oft die nicht berufstätigen Mütter, ja, weil die oft dann andere Herausforderungen haben. Unter anderem das Thema der fehlenden Wertschätzung in allen Lebensbereichen. Ja, also auch die können Burnout betroffen sein. Aber jetzt gerade die berufstätigen Mütter, auch gerade mit kleinen Kindern, würde ich sagen, gibt es sehr, sehr viele, bis hin zum Großteil, die sagen, Mensch, ich bin oft an meiner Belastungsgrenze. Ja, so wird das dann oft, wenn man sich umhört, auch im eigenen Bekanntenkreis benannt. Und eben, was ich total spannend finde und mich auch damit beschäftigt habe, ist es unabhängig von der Stundenzahl, wie viel ich arbeite, und es ist unabhängig von der Kinderzahl. Ja, weil da wird nämlich oft relativiert, also scheinbar kann man mit einem Kind nicht so Burnout gefährdet sein wie mit 3 und mit 15 Stunden Arbeit nicht so gefährdet sein wie als Leitungsperson, die vielleicht 30 Stunden plus arbeitet. Also da scheint irgendwie so ein Kategoriensystem zu laufen, das aber der keinerlei reellen Grundlage entspricht, auch keinem Diagnosesystem entspricht. Und eben wichtig, nicht jede Belastungsgrenze ist eben ein Krankheitszustand, wie eingangs schon aufgeführt. Aber ich finde doch, man muss diesen ernstzunehmenden Risikozustand wirklich sehen und rechtzeitig. Und da war es auch meine eigene Erfahrung in der Corona-Zeit als Oberärztin in der Klinik, diese Feststellung, Mensch, wow, wie viele Mütter gerade mit kleineren Kindern kommen, erst wenn wirklich gar nichts mehr geht in Behandlung. Ja, mit gar nichts mehr geht, meine ich. Suizidalität, Substanzmissbrauch, Alkohol, und zwar ganz normale Frauen, ja, aus ganz normalen Schichten, die einfach sich dann versucht haben, eine Weile noch selber zu helfen. Und das fand ich immer sehr bedrückend, dass da so lang weggeschaut wird, bis dann mal was passiert.
Mhm. Ja, das heißt aber, der zusammenhängende Faktor ist die Mutterschaft, weil wir die Anzahl der Kinder, die Arbeit, die Stunden, das alles ist, wie du auch sagst, relativ durchschnittlich oder durch die Bevölkerung weg, die Frauen, also jetzt auch nicht irgendwie der Bildungsgrad oder sonst was groß an, sondern Mama sein ist das, was uns über die Belastungsgrenzen bringt. Okay.
Also das kann ich auch, ich war ja auch in der Klinik. Und ich kann das auch, ich meine, da landet man ja nicht, ne, so, sondern dann geht es einem wirklich schlecht mit meiner Wochenbettdepression. Und das kann ich auch, also alles, was du jetzt auch nennst, ne, was ich da gesehen habe, wo ich mir immer dachte, Mensch, also da hatte ich ja noch irgendwie Glück, aber wie kann da so lang, wie hat man die Frauen so lange allein gelassen mit der Sache? Ne? Das hat mich auch, also es ist Jahre, viele Jahre später beschäftigt mich das auch immer wieder und immer noch. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, schon
Mach du, Katharina.
Wir haben jetzt, glaube ich, das schon angeschnitten, ne? Und das hat Michelle auch nochmal gemeint, die Mutterschaft ist das, was diesen Burnout dann auch verursacht, diese neue Rolle. Warum ist dieser Lebensabschnitt oder diese neue Rolle, warum ist die so vulnerabel und warum gehen wir da so nah an unsere Belastungsgrenzen ran?
Also einmal ganz wichtig, es muss nicht immer der neue Lebensabschnitt sein. Ja, der neue Lebensabschnitt, das ist dann eher Thema auch postpartale Depression. Da hat man das ja dann ganz, sieht man das klinisch häufig. Aber es kann eben in allen Bereichen der Mutterschaft vorkommen. Ja, mit ganz kleinen Kindern, größeren. Und häufig sieht man gerade in Behandlungen dann auch Frauen, die selber gerade im Wechsel sind, wo die Kinder dann schon groß werden. Ja, das ist dann ja häufig zeitgleich. Und da kommt man jetzt auch gleich zu einer Besonderheit, die eben schon auch jetzt eben die Mütter betreffen und auch nicht die Väter und auch nicht eben die Nichtmütter. Und um das gut zu umgreifen, kann man ein Krankheitsmodell erstmal zitieren, das auch sehr üblich ist, das auch anerkannt ist, das es seit den 70er Jahren auch gibt, das von Herrn Engels ursprünglich geprägt wurde. Und das ist das biopsychosoziale Entstehungsmodell. Und das passt wirklich perfekt für die Burnout-Entstehung bei Müttern, weil es geht eben nicht um eine Einzelursache, zum Beispiel, ich bin gerade Mutter geworden, jetzt habe ich einen Burnout, ja, sondern es geht immer um das Zusammenspiel von diesen sogenannten biologischen Faktoren, von psychologischen Faktoren und dann auch um soziale Faktoren. Und diese Mischung, kann da gerne auch noch ein paar Beispiele aufzählen, wenn es interessant ist, die macht es dann eben erst quasi zum Problem. Und individuell ist die einzelne Gewichtung höchst unterschiedlich. Auch das ist was Typisches.
Also biologisch heißt zum Beispiel die Hormone?
Ganz genau, also biologisch heißt zum Beispiel die Hormone. Ja, das kann einfach im Monatszyklus ja schon die hormonellen Veränderungen sein. Das kann eben bei starken Phasen der Hormonumstellung eine Rolle spielen, sprich Geburt, Abstillen, dann eben Wechseljahre. Ja? Gibt es ja bei Frauen einfach immer wieder so auch stärkere Hormonumbruchszeiten. Dann aber auch biologisch ist auch zu werden Schlafmangel. Ja? Also wie viele Frauen haben gerade mit Kindern manchmal sogar jahrzehntelang Schlafmangel? Ja? Das gibt es gar nicht selten, dass man Frauen dann im Wechsel trifft und sie fragt, wie sie schlafen und dann erzählen die einem, naja, eigentlich schlafe ich schon seit der Geburt meines ersten Kindes nicht mehr gut und dann ist das erste Kind aber 21. Ja, also es ist so. Und das gibt es gar nicht selten, dass also diese Schlafmangelzustände, was auch zur Biologie zu zählen ist, oft halt total lang sind und entsprechend natürlich wirken. Ja, dann wird aber auch sowas kommen, was jetzt dann wieder eher Frauen mit Kleinkindern betrifft, dass ich chronisch verspannt sein kann, chronisch Kopfschmerzen kann. Heute tragen die Mamas alle ihre Babys ständig rum. Ja, wenn ich das also fast den ganzen Tag mache und das Kind dann vielleicht schon langsam recht groß ist, wow, kann ich vielleicht einfach handfest verspannt sein. Mütter essen und trinken dann oft selbst unregelmäßig, ja, achten nicht auf eigene Bewegung. Also all diese Faktoren wären biologische Faktoren. Psychologische Faktoren ist dann alles so im Bereich, schaffe ich es, ein Gleichgewicht zu halten, meine emotionalen Belastungen und Ressourcen, also die Kraftquellen, gut auszutarieren, oder habe ich zum Beispiel einen erhöhten Perfektionismus, ja, oder habe ich ungünstige Glaubenssätze. Also das wären alles psychologische Faktoren, oder habe ich eigene biografische Themen, die da jetzt gerade aktiviert werden in dieser neuen Rolle. Und die sozialen Faktoren, auch die werden meiner Meinung nach unterschätzt. Und ich glaube, die muss man erst am eigenen Leib spüren, um sie auch zu merken, worum es da geht. Da geht es eben einmal wirklich um reale Ungleichverteilungen von eben Care-Arbeit, Berufstätigkeit, Betreuungssystem. Und aber auch der Faktor, dass sozial eben oft in Deutschland auch gerade Fremdbetreuung nicht gut etabliert ist. Ja, und die Betreuung hört ja in der Regel im Moment noch im Kindergarten dann auf. Also die Grundschule endet hier im Dorf 11.25 Uhr, hört die Grundschule im Moment regelhaft noch aus. Klar, es gibt Hortplätze, aber auch die sind meistens nicht für alle Kinder offen oder vorhanden. Und also wir tun immer so, als hätten wir jetzt gute Betreuungssysteme, aber also reell sieht es anders aus und eben auch, ob das dann überhaupt etabliert ist oder Frauen mit Kindern, die arbeiten, ständig so subtil Druck auch erleben. Ja, das ist mir selber gerade in der Leitungsposition auch passiert. Jetzt in der Praxis passiert mir das nicht mehr, obwohl ich de facto nicht weniger arbeite. Aber vorher ist mir das oft passiert und zwar auf ganz subtile Art. Wird man immer wieder gefragt, Mensch, ist das nicht zu viel? Und geht es den Kindern denn gut? Und was ist denn jetzt mit deinen Kindern, wenn du arbeitest? Ja, und das sind diese sozialen Druckfaktoren für Frauen, neben auch finanziellen Themen, geringere Einkünfte etc. Ja, da könnte man jetzt viel dazu sagen.
Das finde ich total spannend, weil dieser unterschwellige Druck, den verspüre ich immer noch. Und jetzt, wir haben vorhin im Vorgespräch gefragt, wie lange es unseren Podcast schon gibt. Sehr lange. Wie lange beschäftige ich mich mit dem Thema und habe Bücher dazu gelesen und lektoriert. Das ist wirklich mein Thema. Und trotzdem ist es in meiner Therapie immer noch Thema, dass ich sage, manchmal fühle ich mich so schlecht, dass ich die Kinder in die Betreuung gebe. Ja? Und da ist es dann auch manchmal so spannend, weil das so unterschiedlich auch ist, so zwischen Stadt und Land zum Beispiel. Mhm. Also ich wohne nicht auf dem Land, aber es ist ländlich. würden sich jetzt einige hier in meinem Umfeld würden sich beschweren, aber da empfinde ich das viel stärker so, als zum Beispiel in der Großstadt oder so. Freundinnen von mir, die in der Großstadt leben. Aber das, offensichtlich passiert mir das immer noch, dass ich das auch oft so unterschwellig zu hören bekomme, dass es auch nach Jahren immer noch Thema ist und immer wieder bei mir aufploppt. Und was das für ein Stress verursacht die ganze Zeit, weil man ja immer denkt, ist eigentlich falsch.
Genau, also Stress und Schuldgefühle. Und das ist eben auch was sehr Spezifisches. Ja, immer das Gefühl, ich mache es vielleicht falsch, Selbstzweifel, Insuffizienzerleben nennt man das auch in der Fachsprache. Ja, ich bin nicht richtig hinterher oder bin nicht gut genug. Und zwar in allen Lebensbereichen dann.
Ja, und man merkt es ja auch manchmal einfach schon an der Reaktion, oder? Also ich bin ja auch in der Teamleitung bei den frühen Hilfen mit 28 bis 30 Stunden die Woche. Und wenn ich das sage, schon allein, also die Reaktion, so viel. Mhm. Und dann ist dein Sohn dann immer in der Nachmittagsbetreuung noch zusätzlich, oder? Schon, da ist so ein Ton, da ist die hochgezogene Augenbraue, da ist die Reaktion meines Gegenübers, wo ich merke, anscheinend mache ich gerade was falsch. Also irgendwie ist es wohl nicht richtig, was ich mache. Ja. So.
Also kann ich total kann ich auch so bestätigen und auch jetzt was Greifbares. Das eine ist ja quasi so das Erleben und das andere ist was Greifbares. Ich habe sehr gestaunt, wie ich das erste Mal gehört habe, dass der Begriff der Rabenmutter, der ist ja schon sehr verbreitet hierzulande, entweder direkt oder subtil, das ist ein deutscher Begriff. Mhm. Ja? Also den gibt es im angloamerikanischen Raum nicht. Manchmal wird dann das deutsche Wort, so wie Kindergarten, wird dann Rabenmutter manchmal zitiert. Es gibt es einfach nicht. Ja? Und auch dieses Phänomen, dass eine berufstätige Mutter per se ein bisschen komisch ist, so in der Wahrnehmung, also um es jetzt ganz plakativ zu formulieren, auch das gibt es, wenn man sich mit Frauen, die in skandinavischen Ländern leben, in Frankreich leben. Also die wissen manchmal gar nicht, wovon man spricht, weil sie es einfach selber nicht erleben, weil da zum Beispiel Betreuung einfach selbstverständlich ist für Kinder und nicht ständig in Frage gestellt wird, eben auf diese durchaus meistens subtile Art.
Ja, weil so richtig offen wird man nicht kritisiert, aber es ist halt so unterschwellig, dass es, ja. Ja, spannend. Die deutsche Sprache ist manchmal nicht so wirklich schön, weil wenn es dann Rabenmutter und Schadenfreude ist ja auch so ein Wort, das es in anderen Sprachen nicht gibt, dann fragt man sich schon, was ist denn los mit uns?
Wo sind wir falsch abgebrochen? Dass wir
warum, ja. Warum brauchen wir Wörter da dafür? Ja. Okay, kleiner Exkurs in die deutsche Sprache. Sehr gut. Okay, wenn man jetzt das sich so angehört hat oder merkt eben, ich bin dauernd erschöpft, ich kann nicht schlafen, mein Körper ist komplett durcheinander, Magenschmerzen, psychosomatisch, wie du gesagt hast, Verspannungen, chronische Kopfschmerzen und so. Und ich befürchte, ich möchte mir Hilfe suchen. Ich weiß, so kann es nicht weitergehen. Was wären denn dann meine besten Wege? Was mache ich denn dann?
Genau, also erstmal ist es dann schon mal klasse, wenn man das merkt. Ich glaube, das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja, wenn man das merkt, wenn man das ernst nimmt, sagt, wow, mir geht's nicht gut und schon länger und da schaut man nicht einfach zu und lässt es weiterlaufen, sondern man nimmt es ernst. Und dann ist ein Weg, der in der Tat dann in der Regel der erste ist, dass man sich beim Hausarzt vorstellt, ja, oder Hausärztin vorstellt, also sich an die Primärversorgung wendet. In der Regel ist es je nach Ausprägung auch noch gar nicht notwendig und manchmal auch gar nicht möglich, direkt zu einem Psychologen, zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Aber erstmal der Weg zum Hausarzt ist durchaus zu empfehlen und auch zu schauen, erstmal auch Abklärungen zu machen. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch erschöpft sein, wenn man chronische Schilddrüsenprobleme hat. Man kann auch erschöpft sein, wenn man eine unerkannte Tumorerkrankung hat. Das ist selten, aber das gibt es auch und durchaus auch in dem Alter. Und man soll nicht alles dann gleich sozusagen so ein bisschen psychologisieren. Also der Gang zum Hausarzt ist auch unter diesem Aspekt, oder Eisenmangel kann man auch gut dann auch behandeln. Ja? Also da sollte mal einfach Abklärungen laufen, um andere Dinge auszuschließen. Und manchmal reicht dann ja auch schon ein stützendes Gespräch im Sinne von, also man nimmt es ernst, man schaut gemeinsam, wie kann man es verändern. Setzt natürlich voraus, dass der Hausarzt, die Hausärztin auch eine gewisse Offenheit mitbringt. Ja? Und man da nicht abgewiesen wird oder was leider auch manchmal vorkommt, dann fälschlich, muss man sagen, so eingeordnet wird, naja, das ist ja nur Alltagsstress. Ja, und der ist ja nicht so schlimm oder der ist vielleicht sogar normal. Also, dass da auch hingeguckt wird. Ja, das ist manchmal ein schwieriges Nadelöhr kann das werden, je nachdem, auf wen man da trifft und wie viel Sensibilität da einfach auch da ist für Müttergesundheitsthemen.
Oder gehen Sie doch mal spazieren.
Gehen Sie doch mal spazieren, ja? Ja. Oder auch sehr typisch, gleich Empfehlungen, reduzieren Sie gleich mal Ihre Arbeitszeit. Ja, welchen überlasteten Mann würde man das als Erstempfehlung geben? Bei Müttern passiert es relativ häufig, so als gäbe es nur dann diese Stellschraube.
Ja, ich habe mal gehört, haben Sie schon mal versucht, mit einer Freundin zu telefonieren? Nee, also auf diese bahnbrechende Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber das wird sicher all meine Probleme lösen. Ja.
Also ganz richtig, nicht immer sind dann die Ratschläge oder die ersten Kommentare oder die Einordnungen immer so hilfreich, aber darum ist es besonders wichtig, einfach selber auch gut hinzugucken. Ja, ist es jetzt nur ein vorübergehender Zustand, der auch wieder weggeht, wenn ich mich jetzt eben ein bisschen auch mehr auf Erholung achte, öfter spazieren gehe, öfter mit meiner Freundin telefoniere? Ja, das können ja gute Mittel sein. Oder ist es das eben nicht mehr? Ja, und wenn es das nicht mehr ist, ist es auch wichtig, das so zu kommunizieren. Ja, also da muss man schon auch die Frauen selber in die Verantwortung nehmen, zu sagen, kann ich mehr schlafen? Ja, ich habe immer diese und diese Beschwerden. Ich fange ständig zu weinen an. Also nennen Sie die Dinge auch beim Namen. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Information. Und dann, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Es kommt dann einfach ein bisschen auf die Schwere und die Länge der Beschwerden an. Und im Grunde gibt es in Deutschland so ein dreistufiges System, ambulante Therapie, teilstationäre Therapie, wo man zu Hause schläft. Das ist für Mütter oft günstig, ja. Kann auch nachteilig sein, weil man dann ja auch nie ganz rauskommt. Aber gut, manchmal geht es einfach nicht anders. Ist gerade für Städte natürlich eine Option. Ländlich gibt es das selten. Und die dritte Variante, wenn es dann eine schon schwere ausgeprägte psychische Erkrankung ist, sind dann die stationären Therapien. Ja, also das wäre so eine Aufteilung. Und wie gesagt, das ist aber alles dann sinnvoll, wenn der Zustand schon zu lang gestanden hat. Ja, und davor würden durchaus auch Dinge helfen, die man selber machen kann, wie aktiv für Pausen sorgen, ja, aktiv Akkus aufladen und immer wieder zu überlegen, ja, wie mache ich das denn? Was tut mir gut? Ja, nicht, was tut der Freundin gut, sondern was tut mir gut? Das ist eine sehr individuelle Situation und auch letztendlich muss man auch individuell behandeln.
Ja, und der Vollständigkeit halber würde ich gerne noch die Klügere gibt ab empfehlen, weil für Entlastung sorgen und gerade den Partner mehr in die Verantwortung zu holen mit der Aufteilung oder auch das Familiensystem kann vielleicht auch helfen. Und wer da gerne Hilfe haben möchte, findet in unserem Ratgeber die Klügere gibt ab vielleicht auch noch ein paar Tipps, wie man mit dem Partner spricht, wenn man sagt, okay, hey, das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt ein bisschen anders aufteilen. Das geht so nicht mehr, dass ich das alles alleine trage. Dann gerne da auch reinschauen, weil das dann vielleicht auch in dieser Situation dafür sorgen kann, dass man spazieren gehen kann, auch also wenn man das möchte als Entspannung.
Super wichtig. Also ich habe bei den Anmeldungen für die stationären Behandlungen gab es gar nicht selten Frauen, die sich dann mit viel Druck von außen dann doch angemeldet hatten und dann aber in der Tat es sehr schwierig wurde, bis sie überhaupt kamen, wenn sie überhaupt kamen. Und es wurde dann gern auch so Argumente gebracht wie, mein Mann muss ja arbeiten. Also wo man dann schon etwas perplex dastand, dachte, naja, Moment, also mein Mann muss ja arbeiten im Verhältnis zu, da droht jemand gerade psychisch völlig zu dekompensieren, ist ja in der Wertung schon auch fraglich. Aber also wichtiger Aspekt, Aufgabenteilung, gerade auch innerhalb der Familie oder im Unterstützungssystem, total zentral, um wieder Luft zu kriegen so und selbst eben auch, wie du sagst, auch Ideen zur eigenen Ressourcenförderung überhaupt entwickeln zu können.
Und würdest du sagen, dass Therapie erst dann, wenn es schlimmer wird, hilft oder auch schon in der also in dieser Überlastungsphase? Das fände ich spannend. Ich meine, abgesehen davon, dass es nicht immer so einfach ist, einen Therapieplatz zu kriegen, aber ist das schon der Punkt, wo ich sage, da würde mir das helfen?
Also das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, weil solange es in Anführungszeichen nur Burnout ist, ist es in Deutschland per se keine Krankenkassenleistung. Okay. Reell ist es aber so, dass ich es quasi noch nie erlebt habe, dass jemand, den man als Burnout erkrankt, einstufen würde, nicht zusätzlich eine sogenannte medizinische Diagnose hat, die im Diagnosesystem, so funktioniert das deutsche Gesundheitssystem, auch einen Namen hat, nämlich zum Beispiel Schlafstörungen. Ja, das allein wäre ein Grund, zur Psychotherapie zu gehen.
Okay.
Ja, oder eben dann auch eine sogenannte Anpassungsstörung. Ja? Ich kann mich im Moment nicht genug mit meinen eigenen Kräften an die Situation anpassen. Das wäre dann auch ein häufiger. Ich brauche immer einen Namen für die Erkrankung oder den Zustand, den ich habe, um überhaupt auf Krankenkasse Psychotherapie in Anspruch nehmen zu dürfen. Mhm. Ja, und praktisch ist es aber in der Regel so, dann, wenn die Frauen kommen, dann ist in der Regel schon sozusagen der Zustand eingetreten, wo eine Psychotherapie eigentlich immer sinnvoll ist. Ja, und das reichen dann manchmal auch vielleicht nur 12 Sitzungen, das ist eine Kurzzeittherapie. Also je früher die Frauen kommen, desto weniger muss man eigentlich von außen professionell helfen.
Mhm. Ja, spannend.
Ja, weil das höre ich halt schon ganz oft auch in meinem Umfeld, ne, so. Wenn man dann mal offener drüber spricht. Ne? Vielleicht würde mir das auch mal gut tun. Und ich also das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich empfinde das halt als wahnsinnig hilfreich, das darüber sprechen mit einer Fachperson und das einzuordnen. Und finde das eben gut. Also da muss man halt zur Not Schlafstörungen davon hinschreiben. Also das sehe ich wirklich so, um dann auch zu verhindern. Das ärgert mich immer bei unserem System auch. Da mache ich 12 Stunden, vielleicht 12 Sitzungen und mir geht's besser, als dass ich dann noch ein Jahr warte oder ein halbes Jahr warte und dann brauche ich irgendwie teilstationäre mehr einen Aufenthalt oder so.
Ja, ganz richtig. Ja.
Reg ich mich drüber auf.
Vielleicht auch noch wichtig, also nicht jede Psychotherapie ist dann immer auch hilfreich. Ja, einmal muss man sich die Passung zum Therapeuten immer auch angucken. Da gibt's ja schon Unterschiede. Man muss sich da auch wohlfühlen bei der Person. Und Ich finde aber auch, dass manchmal auch in der Psychotherapie, gerade in den heute eigentlich üblichen Verhaltenstherapien, bin selber Verhaltenstherapeutin, darum kann ich das so sagen, manchmal dann auch wieder in der Therapie zu viel Optimierungsdenken herrscht. Ja, ich muss jetzt eben noch weiter optimieren und muss jetzt Tools haben, muss Arbeitsblätter haben, muss hier Dinge verändern. Und ja, so einen gewissen pragmatischen, auch konkreten Ansatz, der ist schon wichtig. Aber jetzt ein Ansatz, den ich jetzt entwickelt habe und hinter dem ich sehr stehe, ist, dass es oft eher auch um eine Haltungsänderung geht, die vermittelt werden sollte. Ja, ich lerne erstmal, mich selber zum Beispiel wichtiger zu nehmen. Ja, ich lerne, dass Selbstfürsorge nicht heißt, dass ich mein Kind schädige, sondern dass ich mich eben auch selber stärke. Und mein Ansatz basiert auch ganz stark auf Selbstmitgefühlsstärkung. Das ist ein Fachbegriff, aber das erlebe ich als sehr wirkungsvoll in der Arbeit mit Müttern gerade. Ja, weil denen fehlt es da oft an Selbstmitgefühl. Sehr empathisch mitfühlend mit ihrem System häufig, ja, aber bei sich selbst fehlt es da. Und das ist dann auch eine gute Schraube, wo man drehen kann, ohne wieder neue To-Dos vielleicht noch in der Therapie dann zu haben.
Ja, weil das ist nämlich nur bei Selbstfürsorge. Du musst jetzt jeden Morgen Yoga machen. Und dann musst du dich auch super gesund noch ernähren und dann sorgst du super gut für dich. Und du denkst so, ha, ich bin froh, wenn ich überhaupt mal schaffe, was zu essen in bestimmten Phasen und irgendwie morgens aus dem Bett aufzustehen, dann mache ich das auch. Also ja, das ist bei dem Selbstfürsorgebegriff, finde ich, so in den letzten Jahren, das haben wir auch immer wieder beobachtet, ist schon ein schmaler Grat, gerade bei Leuten, die dazu neigen, sich viele Listen zu machen und die perfektionistisch abzuhaken, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen. Ja.
Absolut, ja. Und auch diese schnellen Tipps, diese schnellen Maßnahmen, nee, ganz so einfach ist es nicht. Ja, nur mal schnell hier 5 Minuten atmen und ihr Leben ist neu. Das stimmt einfach auch nicht. Ja, das ist auch nicht korrekt und auch nicht hilfreich, wenn ich mich dann damit, dann da vielleicht wieder neuen Druck entwickle. Ich hätte noch ein spannendes Zitat von der Patientin, wenn ihr das noch hören wollt. Ja? Bin ich mal extra aufgeschrieben, weil die hat das so gut auf den Punkt gebracht. Die war damals bei mir stationär in Behandlung. Die hat gesagt, ich finde es nicht hilfreich, lauter neue, nur 10 Minuten am Tag Techniken zu lernen, da schon so viele Tipps meinen Weg als Mutter begleiten. Ich habe mir viele Bücher gekauft und YouTube-Videos angeschaut und es gibt wirklich ein großes Angebot an immer noch mehr Ideen und Optimierungshilfen. Und was wohl am meisten helfen würde, wäre aus meiner Sicht, wenn man als Mutter nicht ständig gespiegelt bekommen würde, dass man Mama sein, gleichzeitig ganz normal arbeiten kann, natürlich idealerweise mit Karriere, dazu soll man Sport treiben, alles gut organisieren, gut kochen, das alles am besten zur gleichen Zeit und mit einem Lächeln im Gesicht.
Ja, Amen. Es wäre so hilfreich, wenn Mutterschaft einfach auch unperfekt sein dürfte. Und
Weil das kann man nämlich auch nicht mehr wegatmen, diese Erwartungen.
Nein. Ja, die kann man nicht wegatmen. Mich hätte jetzt tatsächlich noch kurz interessiert, weil wir vorher schon ganz kurz vom Müttergenesungswerk gesprochen haben, mit den Mutter-Kind-Kuren. Wir in Österreich haben wir ja das Problem, dass wir das gar nicht haben, beziehungsweise glaube ich nur einen einzigen Anbieter, aber wir gucken immer neidisch nach Deutschland zum Müttergenesungswerk, auch wenn man da jetzt so lange warten muss, aber zumindest gibt es das. Ist nur, wenn wir immer so drüber reden, bekomme ich das Argument entgegengeschmettert, naja, dann ist man halt 6 Wochen raus aus dem System, also so abgekapselt, da wird es dann schon gut gehen und dann geht man ja wieder zurück in das ganze überladene System mit Familie und Arbeit und was weiß ich, was soll das denn helfen? Das ist ja nur so wie ein Urlaub, in dem es einem kurzzeitig gut geht und dann nicht mehr. Wie schätzt du den Nutzen, also ich weiß, Kur ist mehr als nur eine Pause, aber also viel mehr als nur eine Pause, aber wie schätzt du den Nutzen von so einer Mutter-Kind-Kur denn ein? Also wo kann es helfen?
Also ich glaube, wenn es jetzt 6 Wochen wären, ist das durchaus schon hilfreich, ja, so eine lange Unterbrechung. Häufig ist es aber kürzer, 3 Wochen, mal 4 Wochen, also 6 Wochen, da muss man sehr erkrankt sein, um das genehmigt zu bekommen. Und diese 3 Wochen Kurzpausen sind in der Regel oft nicht besonders lang anhaltend, muss man ehrlich auch sagen. Wobei ich es auch ein tolles Angebot in Deutschland finde, dass es das gibt. Aber wichtiger als einmal 3 Wochen raus ist eben dieses dauerhaft im Alltag eben auch Verbesserungen schaffen für sich selbst, für sein Familiensystem und zwar so, wie es individuell dann Sinn macht. Ja, und ganz wichtiger Aspekt auch in der Mutter-Kind-Kur, heißt jetzt mittlerweile auch Eltern-Kind-Kur, nimmt man eben auch die Kinder immer mit. Ja, die sind, da ist das nicht vorgesehen, dass dann auch mal nur einzelne Elternteile kommen und die Kinder zum Beispiel dann bei Großeltern oder Partner, Partnerin untergebracht sind, sondern es ist per Definition immer mit Kindern. Auch nicht ganz unwichtig, weil die Kinder müssen natürlich diesen Wechsel auch gut schaffen. Die gehen dann dort in die Schule, haben dann ein anderes System. Für manche funktioniert das super, für manche funktioniert das aber nicht so gut. Ja, dann da auch Schulunterbrechung etc., Kindergartenunterbrechung. Darf man auch nicht unterschätzen.
Ich muss sagen, für mich, ich habe ja auch immer mal wieder überlegt, ob es für mich eine Option wäre. Und ich habe jetzt glücklicherweise, wirklich, ich sehr viel Glück, dass mein Mann schon, wenn er am Abend, also wenn er nicht arbeitet, so wie ich auch, dass er halt super viel da ist und mithilft. Ja? Und dann dachte ich, wenn ich auf dieser Kur bin, dann bin ich am Wochenende wieder allein mit den Kindern und am Abend und so. Das ist ja noch, also für mich war das, aber ich weiß natürlich auch, dass es viele Frauen gibt, die halt die Unterstützung daheim nicht haben. Aber das
genau, geht
auch nicht dagegen, weil dann ist es schon eine Hilfe. Ja. Oder auch
wo Alleinerziehende und ja, eben für alle, die kein gutes Unterstützungsnetzwerk haben. Da ist es eine sehr wertvolle Sache.
Und man lernt halt, also jetzt, wenn ich so meine Freundinnen angucke, die das schon gemacht haben, man lernt halt auch Sachen wie Entspannungstechniken, was tut mir eigentlich gut, man kann mal ausprobieren, mag ich lieber Sport oder mag ich lieber kreativ sein oder brauche ich Gespräche oder so. Also das fand ich, glaube ich, wenn man das halt, kann man ja nicht im Alter alles immer gleich ausprobieren. Die haben da, glaube ich, schon davon profitiert und auch manchmal was entdeckt für sich, was sie weiter in den Alltag mit reintragen konnten.
Ja.
Okay. Was wäre dir denn ganz wichtig, dass die Leserinnen deines Buchs oder, und die Hörerinnen dieses Podcasts mitnehmen oder in Zukunft dran denken?
Also ich glaube, um es kurz zu fassen, ist es, nehmt Mütter und ihre Belastungen ernst. Ja, ich glaube, das wäre so meine Kernmessage.
Ja, das ist super. Kurz, knackig und wir unterschreiben sie alle.
Ja.
Ist sehr gut. Okay. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren will, erzähl uns kurz von deinem Buch, das du geschrieben hast, um diese Botschaft, deine Kernbotschaft in die Welt zu tragen und wo man dich vielleicht sonst noch finden oder dir folgen kann und mehr von deiner Arbeit erfährt.
Genau, also mein Buch erscheint jetzt im April und am Schattauer Verlag, heißt eben Burnout bei Müttern erkennen und behandeln und in der Unterüberschrift eben explizit Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl stärken. Das ist auch der Kerninhalt und ist aber ein Fachbuch. Ja, das heißt, das ist vor allem für Fachpersonen geschrieben und adressiert, dass die eben auch spezifische Mütterangebote haben, dass die auch die spezifischen Belastungen kennen. Es enthält aber auch einen ganzen Schwung Arbeitsblätter und Imaginationen, sodass ich auf jeden Fall denke, dass interessierte Laien und auch Anwender und Betroffene da auch profitieren könnten und quasi auch in der Selbstanwendung natürlich nicht verboten ist zu benutzen. Und genau, das ist vielleicht dazu zu sagen, ob es da im zweiten Schritt mal noch was dann für die Mütter selbst gibt, muss ich mal noch gucken. Aber jetzt ist es erstmal ein Fachbuch und ansonsten findet man mich eben mit meiner Praxis in Berg am Starnberger See. Und wie gesagt, ich behandle da mittlerweile überwiegend Mütter in verschiedenen Phasen, auch Kinderwunschpatientinnen und Schwangere. Das ist auch ein großes Klientel, geht es oft um Ängste und genau, kann man oft mit wenigen Sitzungen doch viel bewirken.
Alles klar. Für die interessierten Fachpersonen unter unseren HörerInnen, wir dürfen ein... Es gibt welches, Katharina?
Ja, doch, da bin ich.
Ja, da bin ich sicher. Ja. Wir dürfen ein Exemplar verlosen und dafür schreibt uns doch bitte gerne eine Mail an info@mamafürsorge.com, Mama für Sorge mit UE. Und alle anderen weiteren Infos über den Erscheinungstermin und den Titel, wo ihr es findet und wo ihr die Frau Dr. Bärbel Rudolph findet, werden wir euch wie immer in die Shownotes verlinken. Und damit würde ich mich ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch, dieses wichtige Thema und die wichtige Arbeit, da mehr Fokus auf die Belastungen zu legen und dafür zu kämpfen, dass sie gesehen werden. Und auch danke für die Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke auch für die Einladung.
Danke dir.
Tschüss. Dann tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.